Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich heute hier zum Gottesdienst, hier im Saal und auch zu Hause am Bildschirm. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten und soweit es euch möglich ist, bitte ich euch dazu aufzustehen. Ja, Herr, unser Vater im Himmel, danke, dass heute Sonntag ist. Danke, dass wir uns hier versammeln können und gerade nach den letzten Jahren wissen wir, dass das absolut nicht selbstverständlich ist. Danke, dass wir hier sein können heute. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können mit allem, was dazugehört. Danke, dass wir dir heute begegnen dürfen, dass wir dir hier heute nahe sein dürfen. Und ja, ich bitte dich jetzt für die nächsten 1,5 Stunden, dass du ja, uns begegnest hier jedem Einzelnen und segne diesen Gottesdienst. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Wer schon nach hier vorne geguckt hat, hat es gesehen, wir feiern heute tatsächlich mal wieder das Abendmahl zusammen. Nach so, so langer Zeit dürfen wir hier wieder zusammen, natürlich Corona-gerecht und mit Vorschriften, aber das Abendmahl feiern. Und ja, ich freue mich auf diese ganz besondere Gemeinschaft, die ich heute mit euch und die wir hier untereinander alle haben dürfen. Ich habe hier meine Sendschreibenkladde mitgebracht. Das hat den Grund, dass wir heute wieder ein Sendschreiben hören, das 9. schon mittlerweile. Falls jemand noch nicht so eine Mappe hat, ich glaube, da vorne liegen in dem Körbchen auch noch welche, oder wer seine schon voll geschrieben hat, kann sich bestimmt da auch noch Nachschub holen. Und genau, der Arne wird nachher in der Predigt natürlich näher darauf eingehen und uns ganz viel dazu erzählen, aber ich verrate euch das Sendschreiben trotzdem schon mal, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und zwar lautet es: Ihr sagt, ihr sucht mich in Gottesdienst und Stille. Und ihr habt recht damit. Ich kenne dich und ich lasse mich finden. Doch meinst du, dich anstrengen zu müssen, um empfangen zu können? Ja, ich bin gespannt, was wir vom Arne nachher dazu hören werden. Der Predigttext, der kommt aus dem 2. Buch Mose. Und der ist total lang. Und der dauert lange vorzulesen und der ist auch irgendwie kompliziert. Und deshalb habe ich gedacht, damit wir trotzdem in diese Geschichte gut reinfinden können, habe ich eine Augenzeugin eingeladen. Und die erzählt uns jetzt mal, was sie da erlebt hat. Shalom. Ich bin die Miriam und ja, ich bin mit meinem Mann und meinen Kindern, mit meiner ganzen Familie, sogar mit meinem ganzen Volk aus Ägypten geflohen. Seit 3 Monaten wandern wir jetzt schon durch die Wüste. Und vor ein paar Tagen, da haben wir unser Lager am Fuß dieses Berges, den ihr da hinten sehen könnt, aufgeschlagen. Das ist der Sinai. Ich sag euch, das wird aber auch echt mal Zeit. Also die Kinder quengelten nur und die Alten, die schafften die Strapazen kaum noch. Aber jetzt haben wir hier erstmal unser Lager und ja, ich hoffe, das war echt der letzte Zwischenstopp auf dieser elendig langen Reise. Der Mose, das ist unser Führer und unser Mittler, der ist auf den Berg gestiegen. Er sagt also, weit ab vom Lager in der Stille, da kann er viel besser hören, was Gott so zu ihm sagt. Ja, das wundert mich nicht, weil hier unten ist ja echt immer was los. Gehämmer, Gesäge, Kindergeschrei und die ganzen Tiere, die sind ja auch nicht gerade leise. Gott zeigt dann Mose den Weg, damit wir auch durch diese Wüste finden und auch genau dorthin kommen, wo Gott uns haben will. Und ich finde das echt gut, weil hier sieht echt ein Stein aus wie der andere. Oft hat Mose dann eine Botschaft für uns, wenn er vom Berg runterkommt. Und dieses Mal war das auch so. Und das war echt eine ganz besondere. Er hat gesagt, Gott möchte einen Bund mit uns schließen. Und wenn wir uns an diesen Bund halten und auf Gott hören, dann werden wir wertvoller sein als alle anderen Völker. Und wir werden Gott dienen und Gott wird uns beschützen. Unsere Stammes- und unsere Sippenoberhäupter, die waren total aufgeregt. Ja, natürlich wollen wir tun, was Gott sagt. Ja, wer möchte denn nicht was Besonderes sein und unter Gottes Schutz stehen? Mose ist also wieder hoch auf den Berg und hat Gott unsere Antwort übermittelt. Und ich bewundere das total an Mose, ne? Also bei der Hitze hier in der Wüste, was der auf sich nimmt für Strapazen, um nahe bei Gott zu sein, das ist ganz toll. Ja, Mose kam dann wieder runter abends und er hatte wieder eine Botschaft für uns. Und die war noch fantastischer als die erste, sage ich euch. Gott hat gesagt, er möchte uns begegnen. Uns, also nicht den Sippenoberhäuptern oder den Priestern, nicht Mose und Aaron, uns, den einfachen Leuten, den Frauen, den Kindern, den Alten, uns. Und wir waren alle ganz aufgeregt. Ja, natürlich machen wir das. Ja, Mose hat gesagt, wir sollen unsere Kleider waschen. Ja, also kann ich ja verstehen. Ich meine, es muss ja alles schick sein, wenn wir dem Herrn begegnen. Aber mal ganz ehrlich, wir sind hier in der Wüste. Ne? Hier ist alles staubig, hier ist alles sandig, das Wasser ist rar. Ich glaube ja nicht, dass Waschen da so viel bringt. Aber wir wollen tun, was Gott sagt und nichts hinterfragen. Der Mose, der war 2 Tage unterwegs. Der hat mit seinem Stock eine Grenze um den ganzen Berg gezogen. Und unter Todesandrohung dürfen wir diese Grenze nicht überschreiten. Gut, also ich habe dann in den letzten 2 Tagen neben all den anderen Aufgaben dann die Kleider gewaschen, versucht, die Kinder von der Grenze fernzuhalten. Denen konnte ich das ja noch eintrichtern, aber den Tieren, Mose hat gesagt, selbst die Tiere müssen wir schlachten, wenn wir in die Nähe der Grenze kommen. Ja, das war dann so eine Grenzerfahrung der ganz eigenen Art. Aber heute Morgen war es dann soweit. Noch vor Sonnenaufgang fing es an zu donnern und zu blitzen. Also das war ganz schön unheimlich, weil so ein Gewitter in der Wüste, das ist ja so nicht ganz ohne, ne? Und als es dann hell wurde, wir sahen den Berg nicht mehr. Der komplette Berg war in eine Wolke gehüllt. Boah, wir hatten ja so Angst. Und dann hörten wir es. Genau wie Mose es angekündigt hatte, der laute Schall eines Widderhorns schallte vom Berg herab. Boah, wir hatten solche Angst. Die Kinder haben sich alle hinter den Alten und den Erwachsenen versteckt und selbst unsere Priester und Sippenoberhäupter waren ganz blass um die Nase. Ich habe mich noch nie so gefürchtet im Leben. Mose ist dann mit uns raus aus dem Lager und zum Fuß des Berges. Und dann haben wir es auch gesehen, der ganze Berg brannte. Der ganze Berg brannte. Überall war Rauch und die Erde bebte und diese Hitze. Also so muss man sich im Schmelzofen vorkommen. Es war unerträglich, dieser Schall dieses Horns, das wurde immer lauter. Man konnte kaum dieses Brausen, man konnte nichts verstehen. Es war unglaublich. Und dann hat Mose gesprochen und obwohl es so laut war, wir konnten ihn alle verstehen. Und Gott hat geantwortet. Gott ist tatsächlich auf den Gipfel dieses Berges runtergekommen, um uns zu begegnen. Gott hat ihm geantwortet. Wir konnten es alle hören. Alle konnten wir hören, dass Gott da war. Und dann hat er Mose zu sich auf den Berg gerufen. Und Mose ist gegangen. Und hat uns allein gelassen und wir waren erstarrt vor Angst und naja, wir haben gewartet und wir wussten auch gar nicht, was passiert denn jetzt. Stunden später kam Mose dann wieder runter und hat uns nochmal eingebläut, ja nicht diese Grenze zu übertreten, als ob wir uns das getraut hätten. Ja, und dann hat er Aaron gesucht und ist mit Aaron wieder den Berg hoch, so eine Kletterei. Und da ist er jetzt und wir warten immer noch. Mittlerweile ist es dunkel geworden und ja, wir sitzen hier und warten und ja, was Mose und Aaron wohl gerade mit Gott bereden? Ob Gott wohl jetzt gerade seinen Bund mit uns schließt, jetzt in diesem Moment? Und ob Gott wohl nochmal zu uns sprechen wird?
I Gott, der Grenzen zieht. Vor wenigen Wochen erinnerten wir uns in unserem Land an den Mauerbau, Grenzmauer in Berlin, 13. August 1961. Mehr als 100.000 Menschen versuchten zwischen 1961 und 1988 die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Weit mehr als 600 Menschen hat dieser Versuch ihr Leben gekostet. Und allein an der Berliner Mauer wurden 140 Männer und Frauen von Grenzsoldaten erschossen. Grenzüberschreitung kann tödlich sein. Grenzüberschreitung kann auch neugierig machen. Für die Menschen, die aus dem Osten nach Deutschland flohen, war das ein starkes Motiv. Wissen, was hinter der Mauer, was hinter dieser Grenze sich ereignet, was da möglich ist, was sich ihnen erschließt und was ihnen verschlossen ist. Grenzüberschreitung macht neugierig. Zurzeit fahren wir mit einem Rover auf dem Mars spazieren. Ich finde das unheimlich spannend und ich lese das fast jeden Tag, was der kleine Bursche so neu entdeckt. Grenzüberschreitung macht neugierig. Die Entwicklung neuer Impfstoffe und neuer Verfahrenstechniken ist eine Grenzüberschreitung. Und was wären wir ohne dieses Können, ohne dieses Vermögen, etwas zu erforschen, zu entwickeln, was wir bisher noch nicht hatten? Grenzüberschreitung macht neugierig. Das gilt auch für die Entdeckung des anderen Geschlechts. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Herzklopfen vergangener Zeit, vielleicht klopft es auch heute noch, wie spannend das ist, das andere Geschlecht kennenzulernen. Grenzziehung kann schließlich auch schützen. Globale Märkte vor Dumpinglöhnen, vor Abhörverbote und Datenschutz zur Bewahrung der Persönlichkeitsrechte. Auch dafür ist Grenzziehung wichtig. Grenzziehung kann auch schützen, etwa wenn wir uns in unserer Gemeinde darum bemühen und darauf achten, dass Minderjährige vor sexuellem Missbrauch und Übergriff geschützt sind und werden. Grenzüberschreitung kann tödlich sein. Grenzüberschreitung macht neugierig und Grenzziehung kann auch schützen. Im Predigtext, den wir eben erzählt bekamen, ist ebenfalls von einer Trennlinie die Rede. Schärfe ihnen ein, lesen wir da, schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Was hat es mit diesem Text, mit dieser Aussage Gottes auf sich, wenn wir als Gemeinde andererseits die persönliche Gottesbeziehung ins Zentrum unserer Einladung zum Glauben an Jesus Christus rücken? In 2. Mose Kapitel 19 kommt Gott in einer Wolke herab. Und hier merken wir schon, na, herab und herüber, das ist im Umgang mit Gott und in der Sprache von ihm eine brauchbare Metapher, aber wahrscheinlich kein naturwissenschaftliches Phänomen. Gott kommt also in der Wolke vom Himmel her. Und wie sein Erscheinen in der Wolke verdeutlicht, ist Gott gegenwärtig und doch zugleich verborgen. Also wenn du mit dem Auto unterwegs bist in den nächsten Herbsttagen, mir ist das jetzt schon passiert, dann fährst du in den Nebel hinein, du bist mittendrin und doch ist dir verborgen, was vor dir liegt. Ganz nah und doch irgendwie fremd, getrennt. Die Schilderung drückt also das Unglaubliche der Gottesbegegnung durch Verwendung typischer Bildsprache aus. Neben den akustischen Eindrücken durch das Widderhorn, so wie es im jüdischen Kultus verwandt wurde, hat der Rauch des Schmelzofens in Vers 18 eine ganz bestimmte Bedeutung. Der Rauch des Schmelzofens erscheint im Alten Testament nur in diesem Bibeltext und an zwei weiteren Stellen. Und diese beiden weiteren Stellen lassen aufhorchen. Denn einmal ist es die Geschichte vom Untergang Sodom und Gomorras, 1. Mose 19. Und dann noch einmal im Bericht der 5 Plagen in Ägypten, 2. Mose 9. Und hier wie dort steht der Schmelzofen Gottes für das Kommen des Gerichtes. In unserem Text wird dasselbe Wort also verwandt, zum dritten und letzten Mal. Und es wird hier verwandt, um die Nähe Gottes auszudrücken. Und ist das reiner Zufall? Ich denke nicht, sondern ich verstehe es so. Bei aller beschriebenen Nähe Gottes wird am Abstand zwischen Gott und Mensch festgehalten. In aller Offenbarung bleibt doch eine Verborgenheit. In aller Nähe eine Grenze, in aller Erkenntnis ein Stückwerk. In diesem Sinn ist die Grenze zu verstehen, die einzuhalten dem Volk wiederholt befohlen wird. Und jedes Durchbrechen dieser Grenze vom Menschen her ist mit dem Tod bedroht. Denn jede unmittelbare Begegnung mit Jahwe ist für den Menschen tödlich. Die Bedeutung des Heiligen spielt im Alten und Neuen Testament eine wesentliche Rolle. Und vom Text aus betrachtet lohnt es sich, unser Verständnis von persönlicher Gottesbeziehung einmal von diesem Text her zu bedenken. Denn wo es darum hier geht, ist die Bedeutung des Heiligen und die Frage nach dem angemessenen Umgang mit dem Heiligen. Und das haben wir in unserem Sendschreiben ausgedrückt. Ihr sagt, ihr sucht mich in Gottesdienst und Stille. Ja, und ihr habt recht damit. In Jeremia, dem Propheten, Kapitel 29, da schreibt er an die Verbannten. Und da schreibt also an Menschen, die vom Heiligtum Gottes in Jerusalem getrennt sind. Und er schreibt ihnen von Gott her, sucht mich und ihr werdet finden. Ihr sucht uns, ihr sucht mich im Gottesdienst und Stille und ihr habt recht damit. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Ein Wort an die von Gott Getrennten, an die, die hinzukommen wollen und doch nicht recht wissen, wie das noch geschehen kann. Und diesen Verbannten, die nicht mehr im Heiligtum sein können und nicht mehr in Jerusalem, sondern in Babylon weit weg im Staub sitzen, sagt der Prophet von Gott her, sucht mich, ihr werdet mich finden. Doch hebt die Nähe Gottes, alles Trennende zwischen ihm und uns auf. Hebt die Nähe Gottes, die unsere Einladung, in enger persönlicher Gemeinschaft mit Gott zu leben, hebt diese Einladung, alles Trennende zwischen uns ihm auf? Also zunächst fällt einmal auf, dass die Begegnung Gottes beim Volk in unserer Geschichte in 2. Mose 19 überhaupt nicht Freude auslöst. Sondern wir haben das eben gehört, das löst Angst aus, Panik, Furcht und Schrecken. Nicht die große Begeisterung, wow, Gott, wow, klasse, lass uns mal hinlaufen. Nee, Schrecken, Angst, Furcht. Mose, mach du das mal. Wir bleiben noch lieber hier. Und genauso verhält es sich bei der Berufung des Propheten in Jesaja in Kapitel 6. Auch da begegnet Gott, spricht den Jesaja an und der sagt, Hilfe, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch, jetzt muss ich sterben. Der Engel tritt zu ihm und sagt, hast schon recht, eigentlich müsstest du jetzt sterben, wenn Gott dich anspricht, aber das soll so nicht sein. Und noch einmal Maria im Neuen Testament, die Mutter Jesu, der Engel erscheint ihr und was sagt die Maria? Ey, dich kenne ich, super, schön, dass du da bist, lass uns Kaffee trinken. Nein, Maria erschrak in ihrem Herzen und Furcht ergriff sie. Und das ist etwas Typisches in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnen, sind sie zunächst erschrocken, sie sind über das Unbegreifliche, was dort geschieht, aufgebracht, aufgewühlt, in Angst und Furcht versetzt. Und die von Gottes Heiligkeit ausgehende Bedrohung wird in unserem Predigttext also durch diesen Begriff des Schmelzofens hervorgehoben. Gott ruft sein Volk zu sich, aber er hält es zugleich auch auf Abstand. Kommt mir zu eurem Eigenschutz nicht zu nah, lautet seine Aufforderung. Und wir fragen, was soll das denn für uns bedeuten? Mose ist in den ersten Mosebüchern, die ersten 5 Mosebücher, der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Also wir könnten sagen, ohne Mose geht da gar nichts. Mose ist der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und bei keinem anderen Priester und Propheten geht es so elementar um diesen besonderen Dienst, wie ihn Mose auszurichten hat. Nach 2. Mose 33, Vers 11, spricht Mose mit Gott Auge in Auge. Vollkommene Nähe, Unmittelbarkeit fast. Aber nur wenige Verse weiter. Ganze 9 Verse weiter lesen wir in Vers 20 und 23 etwas ganz anderes. Da sagt Gott dem Mose, du darfst mein Angesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Aber was denn nun in dieser Geschichte? Auge in Auge und wenig später, niemand darf mich sehen, wer das sieht, der stirbt. Auch im Neuen Testament ist es so, dass Jesus die Rolle des Mittlers hat. Und auch hier findet sich etwas Vergleichbares in den biblischen Berichten. In Johannes 20, Vers 17 erkennt Maria Magdalena den Auferstandenen und in ihrer Freude will sie ihn berühren, das ist ja ihr Herr und Meister. Und Jesus weist sie scharf und brüsk zurück. Rühr mich nicht an! Und wiederum im selben Kapitel, wenige Verse weiter, Vers 25, sagt Thomas, niemals werde ich glauben, es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wundmale. Und Jesus sagt ihm und fordert ihn auf, leg deine Hände in meine Seite. Und freuen darf sich, wer nicht sieht und doch glaubt. Also auch hier ein Höchstmaß an Nähe, aber keine Unmittelbarkeit, keine Verschmelzung. Der Abstand wird gewahrt, auch zwischen Jesus und dir und zwischen Jesus und mir. Und ihr Lieben, manchmal ist unser Umgang mit Jesus und Gott von einer die Grenze zwischen ihm und uns aufheben wollenden Art geprägt. Und das betrifft vor allem unsere Gottesvorstellungen, also das Bild, das wir von Gott haben, indem wir sagen, so ist er und so ist er und so verhält er sich und nicht anders und ich habe das so erlebt und anders kann es nicht sein. Und das andere in unserer Sprache. Auch sie ist eine Form der Grenzüberschreitung. In Abwehr der Vereinnahmung Gottes lehrt uns darum, Jesus zu beten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte machen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr aber sollt so beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann folgen noch einige wenige Zeilen. In unserem Sendschreiben: Meinst du, dich anstrengen zu müssen, um empfangen zu können? Meinst du, mit vielen Worten zu Gott vordringen zu müssen oder zu können? Ihm den ganzen Text deines Lebens darlegen, bis der das im Himmel dann hört? Oder dich auf den Boden zu werfen, irgendwelche Übungen zu machen? Das hat es in der Kirchengeschichte alles und immer wieder gegeben. Und es ist immer dieser gleiche Versuch der Grenzüberschreitung vom Menschen her zu Gott zu nahen, der sich dagegen verwahrt. Jesus auch, wie beim Propheten im Alten Testament, sagt die gleichen Worte: Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Aber deiner Anstrengung bedarf es nicht, sondern es bedarf einer ehrlichen, einer ausgesprochenen Haltung. Eine Haltung, die begreift, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und ich bin Sünder. Und Gott ist heilig. Und wenn etwas zwischen uns geschieht, dann von ihm her. Gott, heißt es in einem alten Kirchenlied, lässt sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Kaum mehr, dass wir solche Liedzeilen singen. Meinst du, dich anstrengen zu müssen, um empfangen zu können? Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Aber deiner Anstrengung bedarf es nicht, sondern einer ehrlichen, ausgesprochenen Haltung. Und die wird sich ausdrücken in deinem Hoffen, im Zweifeln, im Fragen, in Danken und Loben. Ein Beispiel. So richtig die Hervorhebung der Kind-Vater-Beziehung im Gottesverhältnis ist, so fragwürdig ist doch die gewünschte Intimität zwischen Gott und Mensch, zwischen Vater und Kind. Im Bild gesprochen unseres Textes, Gott nimmt uns durchaus nicht auf seinen Schoß. Wir würden das nämlich nicht überleben. Sondern es geht darum, dass er sich mir und dir mitteilt, dass er mich, dass er dich, sein Wort verstehen lässt, dass er von dir und mir fordert oder mich tröstet, dass er dich, mich zurechtweist oder ermutigt, dass er ermahnt und lobt. Darum geht es, das Hören auf ihn. Und immer wieder überwindet Christus die bestehende Grenze zwischen mir und ihm, zwischen dir und ihm. Und wir können und wir müssen sie nicht von uns aus durchbrechen, denn Christus hat diese Grenze längst aus dem Weg geräumt. Da bedarf es nicht mehr unserer Anstrengung, da bedarf es keines Opfers mehr. Wer der kultischer Art, indem wir irgendwelche Opfer bringen, unser Abendmahl ist keine Opferdarbringung, sondern eine Danksagungsfeier. Es bedarf aber auch nicht eines Opfers besonderer Hingabe, besonderen Fleißes, besonderer Mitarbeit oder dergleichen mehr. Zugehörigkeit zu Christus entsteht nicht durch deine Anstrengung, nicht durch dein Tun, nicht durch deine Heiligkeit. Alle Grenzüberschreitung in der Gottesbeziehung geschieht vom Himmel her. Glaube, ihr Lieben, wird anstrengend, wenn du alles verstehen verlangst, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Das macht dich kirre. Glaube wird auch anstrengend, wenn du mit der persönlichen Gottesbeziehung bestimmte Empfindungen und Gefühlsregungen anstrebst. Denn hier wie dort geschieht es, dass du dich als Initiator deiner Gottesbegegnung missverstehst. Tatsächlich jedoch als Manipulator deiner selbst dich verhältst. Gottes Offenbarung, sagte ich, geht immer von Jesus aus. Gott erfahren wir durch seine Selbstoffenbarung. Wie in unserer Geschichte Mose der Mittler zwischen Gott und seinem Volk ist, so ist Christus der Mittler, dass wir uns dem Vater nahen können. Wo Christus durch den Heiligen Geist diesen Dienst an uns tut, geschieht das immer geschenkweise. Das ist immer unplanbar. Das ist Jesu freie Zuwendung an dich. Und auch der Heilige Geist lässt sich nicht befehlen. Um den können wir bitten. Und die Bibel sagt schon, er weht, wo er will. Wir packen Gott in keine Zwangsjacke. Und deswegen ist gut, über unsere Gottesbeziehung und was wir verstehen unter persönlicher Gottesbeziehung und Nähe, von seinem Wort her einmal nachzudenken. Schließlich ist an diesem Bibeltext aus 2. Mose 19 wichtig, dass nicht Gott die Worte des Volkes entgegennimmt, sondern sein Wort dem Menschen als Anruf begegnet. Und zwar als der Anruf, sich zu heiligen, also bereit zu machen für die Begegnung mit dem Heiligen. Gehorsam ermöglicht Gottes Begegnung. Nicht umfassendes Begreifen und nicht seelisches Gestimmtsein. Noch einmal das Wort Jesu. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Wir finden dieses Wort noch einmal, und zwar beim Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 4. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Und dort ist es bezogen auf die Glaubenspraxis, auf die Taten der Liebe und nicht auf die Selbsterfahrung. Da waren Menschen, die taten alles Mögliche, um Gott zu begegnen, und die warfen eine Menge in die Waagschale. Die machten richtig Programm um Bromborium. Und Amos sagt, das zählt bei Gott überhaupt nichts. Der mag das überhaupt nicht mehr hören, was ihr da krakeelt. Was Gott will, ist, dass er seinen Willen tut, dass er Liebe übt. Dass ihr da seid, würden wir sagen, wo Jesus bei den Menschen war. Den Unterschied mag vielleicht ein Liedzitat verdeutlichen. Lasst die Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berühren, mein Gott. Nichts dagegen, dass wir dieses Lied singen, aber doch, indem wir auch noch ein Und dahinter setzen. Typisch und uns vertraut ist dieser Gedanke, dass sich der Mensch mit seinen Bedürfnissen, dass du, dass ich, dass wir uns mit unseren Bedürfnissen an Gott wenden. Unsere Worte sollen Gott nahe treten. Und dann kommt es eben dazu, dass wir viele Worte machen, weil wir glauben, viele Worte, viel Erhörung. Bei der Gotteserscheinung am Sinai, das neben dem Auszug aus Ägypten und die Überschreitung des Jordans wie kein anderes Geschehen die Geburtsstunde des alttestamentlichen Gottesvolkes ist, da ist es Gottes Wort, das der Mensch zu hören hat. Und deswegen die etwas komplizierte Geschichte. Wir haben das eben schon wahrgenommen. Mose geht hoch auf den Berg, kommt runter, sagt dem Volk was, das Volk sagt, alles in Ordnung, Mose geht wieder hoch auf den Berg, kommt wieder runter, das Volk sagt, haben wir verstanden, Mose geht nochmal hoch und kommt nochmal runter. Und man fragt sich, was soll denn das? Aber ich glaube, es ist uns jetzt verständlich, was dieser Bericht, was diese Geschichte uns zu sagen hat. Darum geht es, dass wir das Wort Gottes hören und dass wir verstehen, dass wir von ihm her leben. Dass unsere Gottesbegegnung und Erfahrung daran gebunden ist. Die Geschichte aus Kapitel 19 geht ja weiter. In Kapitel 20 kommt es dann zu diesem Bundesschluss, nämlich in der Offenbarung der 10 Gebote. Dies Wort ist zu hören und dies Wort gilt auch uns. Aber noch etwas anderes, ihr Lieben, ist für uns heute Morgen zu hören. Und dabei geht es auch um den Bundesschluss, aber um den Bundesschluss des Neuen Testamentes. Auch für uns geht es darum, auf Gott zu hören, auf das, was er sagt. Persönliche Gottesbeziehung ist Folge dieses Wortes, das Gott sagt. Und dies ist das Wort von der Versöhnung, das Jesus Christus ausgesprochen hat über deinem Leben, über meinem Leben und das unserer Gemeinde. Das Wort der Versöhnung, das Christus am Kreuz ausgesprochen hat über alle Menschen. Und Jesus lädt dich dazu ein, nicht als Verdienst für Schuldlosigkeit, besonderen Eifer, Mitarbeit oder fromme Bemühung, sondern so lautet diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und er rechnet sie dir nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er uns verkünden. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dies Wort ist das entscheidende Wort, das es zu hören gilt. Und ich lade dich ein, Christus lädt dich ein, das Mahl zu feiern, indem du dir genau dies zusagen lässt, es liegt nicht an mir, am Eigenwollen und Verbringen, sondern an diesem Herrn, den wir bekennen, an dem wir glauben, zu dem wir beten. Das ist der neue Bund, in den du und ich, in den wir gemeinsam gerufen sind, begründet allein in den Wunden Jesu. Symbole in Brot und Wein, die wir von ihm her empfangen. Und wenn das dein Glaube ist, und wenn du dich über diese Botschaft freuen kannst, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, dass er der ist, der dich in Gemeinschaft mit dem Vater bringt, dass es dazu eigene Kopfstandes nicht mehr bedarf, wenn dich diese Botschaft heute Morgen erfreut, dann bist du herzlich eingeladen, Brot und Kelch zu nehmen. Und wenn das dein Glaube nicht ist, dann lass einfach Brot und Kelch an dir vorübergehen. Damit respektierst du das, was uns als Christen ganz wertvoll ist, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, der uns es erlaubt, in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und es wäre dann dein Ausdruck, diese Grenze zu respektieren für den, für dich, der du solchen Glauben nicht hast. Danke dafür. Amen.
I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Das sind die ersten Zeilen des Chores von dem Lied, was wir jetzt singen werden. Und für mich ist das eine Art Ausdruck von dem, dass wir einfach uns in Gottes Gegenwart stellen, einfach da sind, einfach uns hinstellen und er zu uns kommt. Und wir können diese Einladung aussprechen oder hier im Stillen mitbeten. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch aufstehen, was euch gerade gut tut. Beginning, can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where your promise to be.
Freiheit und Vollmacht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr.
Egal. Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern, schon angekündigt. Und Arne, du wolltest erst noch ein paar Worte sagen.
Ja, ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Morgen das Abendmahl feiern dürfen. Ich finde, das ist einfach großartig. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass Jesus da ist, der uns einlädt zu seinem Tisch. Und wir feiern das in dieser Corona-Zeit in dieser Art, wie wir es jetzt vorstellen oder ich es vorstelle. Wir hören zunächst auf das Brotwort und dann gehen wir vier in die Reihen und wir werden einmal von hinten nach vorne gehen und einmal von vorn nach hinten in den jeweiligen Blöcken. Dann haben wir ein solches Instrument, das kennt ihr von der Kaffeetafel. Dann nehmen wir ein Brot, also wir fassen das nicht mit unseren Händen an, und ihr seid gebeten, eure Hände da zu halten. Wir legen das Brot rein und dann könnt ihr das selber zu euch nehmen. Wenn wir den Kelch austeilen nach dem Brot, dann wird es so sein, dass wir mit vier Tabletts durch die Reihen gehen und ihr nehmt bitte den Kelch, die kleinen Kelche jeweils ab, vom Tablett und haltet das, nachdem ihr davon genommen habt, in euren Händen. Denn später kommen wir, wenn jeder das, den Kelch empfangen hat, wieder durch die Reihen und wir sammeln dann die leeren Becher ein. So viel der Formalien, das soll genügen. Und jetzt hören wir auf die Einsetzungsworte aus dem Markus-Evangelium.
Genau, ich lese aus Markus 14, die Verse 22 bis 26. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den, und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde, an den Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg.
Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Gottheit, tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. In dem letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern nahm er das Brot und er brach es. Und er gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt es, das ist mein Leib, der für dich, für euch gebrochen ist. Und sie nahmen davon und sie teilten es unter sich. Das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Christi Leib für dich gebrochen. Des Herrn Leib für dich gebrochen. Des Herrn Leib für dich gebrochen. Danke. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Nach dem Brot nahm Jesus den Kelch, er reichte ihn seinen Jüngern und sagte: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn du jetzt gleich von diesem Kelch nimmst, sei gewiss, dass Christus für dich gestorben ist, zur Vergebung deiner Sünden und zur Verheißung deines ewigen Lebens. Amen. Christi Blut für dich vergossen. Des Herrn Blut für dich vergossen. Christi Blut. Christus, dein Erlöser.
das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen.
Danke euch, ihr Lieben, für die schöne musikalische Begleitung heute. Wir sind fast am Gottesdienstende angelangt, aber noch nicht ganz. Bevor ich euch entlassen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die für unsere Gemeinde wichtig sind. Und das allererste, ihr habt hier diese Zettel gesehen, alle auf euren Plätzen zum Hoffnungsfest. Und dazu möchte uns der Uwe was sagen. Und die Kirsten auch. Kommt doch mal nach vorne. Ihr kriegt auch ein Mikro von mir.
Ja, guten Morgen. Wir hatten gestern ein kurzes Treffen mit einem alten Freund und da haben wir auch über das Hoffnungsfest gesprochen und wir kamen auf einen Vers, den ich gerne hier vorlesen möchte, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, Markus 1, Vers 17. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das sieht so aus, wie wenn Jesus also die Nachfolge verbindet mit, wenn du Nachfolger bist, dann rufst du auch andere in die Nachfolge. Das gehört irgendwie zusammen. Ich kann nicht Jünger machen, wenn ich selber kein Jünger bin. Das wird Krampf, das wird gesetzlich, das wird nichts. Andersrum kann ich nicht sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich genieße meine Beziehung zu Jesus, aber anderen von der Liebe Gottes zu erzählen, das ist nicht mein Ding. Mose, mach du mal, Arne, mach du mal. Also das ist nicht meins, das funktioniert nicht. Ja? Es gibt bestimmt ganz viele, die sind fröhlich als Christ unterwegs, die sind in Christus, die genießen ihre Freiheit, die erzählen anderen von Jesus, die geben Rechenschaft über ihren Glauben, da kommen Menschen zum Glauben, das ist super, das gibt's. Ja? Und wenn du so einer bist, dann mach weiter so und hilf anderen in deinem Umfeld auch so ein Christ zu werden, der andere ansteckt. In deiner Kleingruppe, in deiner Ministry, mit deinen Homies, erklär denen, wie das geht. Es gibt aber auch möglicherweise viele von uns, die sagen, da tue ich mir schwer. Das ist nicht so natürlich, das ist nicht so mein Ding. Und für die haben wir ein Angebot, oder nicht wir, sondern Pro Christ.
Ja, wir informieren euch ja eigentlich schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, über die Mittwochsnachrichten, über verschiedene Ansagen. Und aktuell im neuen Forum ist auch ein sehr guter Artikel, vielen Dank Ruth für diesen Artikel, wo nochmal die Basisinformationen über das Hoffnungsfest drin sind. Denn jetzt hier haben wir nicht genug Zeit, alle Basisinformationen nochmal weiterzugeben. Was uns aber total wichtig ist, euch zu sagen, wir haben in einzelnen Gesprächen mit Leuten auch Rückmeldungen gekriegt, dass Leute ziemlich unsicher sind, gar nicht so richtig wissen, wie soll das jetzt eigentlich wirklich funktionieren. Und es ist so eine gewisse Verpflichtung, müssen wir das jetzt als Hauskreis machen. Uns ist total wichtig, euch zu sagen, das ist ein Angebot und das ist eine herzliche Einladung. Das ist keine Verpflichtung. Wir kriegen keine Bonuspunkte für jeden Hauskreis, der mitmacht. Es gibt auch keine Sonderposten im Himmel, wenn man das mitmacht. Es ist einfach, Pro Christ hat sich Mühe gegeben, eine gute Veranstaltung zu produzieren, um uns zu helfen, das Evangelium unter die Leute zu kriegen. Und es mag sein, dass das nicht für jedermann was ist. Deshalb gibt es ja ganz, ganz viele Angebote. Aber das ist ein Angebot und wir wollen einfach dafür werben, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr dem Ganzen eine Chance gebt. Und vor allem ist unsere ganz dringende Bitte, dass ihr dafür betet. Deshalb haben wir diese Gebetskärtchen jetzt einfach mal bestellt und ausgeteilt. Auf diesen Gebetskärtchen, die sind so vorgesehen, wenn man das hinten drauf liest, dass man da konkrete Namen einträgt von Menschen, für die man beten möchte, weil man sie zu Pro Christ oder zum Hoffnungsfest einladen möchte. Wir wollen euch sagen, bitte behandelt diese Gebetskärtchen, wenn ihr sie denn mitnehmen wollt, ganz, ganz frei. Wenn ihr Namen habt, wenn ihr Menschen habt, für die ihr betet, könnt ihr die gerne da drauf schreiben. Wenn euch aber eigentlich niemand einfällt, dann benutzt sie einfach als Erinnerung, fürs Hoffnungsfest allgemein zu beten. Für die Redner zu beten, für die Veranstaltungsproduzenten zu beten, damit sie das Evangelium gut erklären. Vielleicht für die unter uns zu beten, die tatsächlich andere einladen. Einfach Gott zu fragen, Gott, willst du uns gebrauchen und willst du durch uns dadurch reden? Das ist unsere Ansage zu den Gebetskärtchen. Das Einzige an Info, was euch vielleicht noch hilft, euch damit ein bisschen besser zu wissen, was ist das Ganze, was sind diese Veranstaltungen eigentlich. Es wird Pro Christ oder das Hoffnungsfest wird ja hier von Dortmund aus übertragen und die Veranstaltungen werden im Oktober schon aufgenommen und wir Dortmunder haben die Gelegenheit, dabei zu sein. Wenn ihr gerne an so einer Sendungsaufnahme dabei sein wollt als Publikum, um schon zu wissen, wie wird denn so ein Abend ablaufen, denn dann ist es vielleicht viel einfacher, anschließend Menschen dazu einzuladen, wenn ich schon weiß, was da gesagt wird und wie das so ist, dann könnt ihr das über die Internetseite von Hoffnungsfest EU und könnt uns aber auch gerne einfach noch ansprechen. Wir haben ein kleines bisschen was an Material. Ach so, parallel gibt es auch das Hoffnungsfest für Kinder. Da sage ich jetzt aber nicht ganz so viel zu. Entschuldigung. Und die zwei Hauptredner, die kommen werden, sind der Yassir Erik und die Miham Kim Rauchholz. Davon haben wir leider eine sehr begrenzte Anzahl von diesen Flyern. Darin beschreiben die ihre Lebensgeschichte. Das macht vielleicht auch neugierig. Was sind das denn für Leute, die da eigentlich auftreten?
Genau. Und wenn ihr jetzt nicht die ganzen alten E-Mails von den Mittwochsnachrichten rausholen wollt, wir haben da hinten so eine Infowand gemacht, da stehen die wesentlichen Informationen drauf, die wir jetzt über die Monate schon kommuniziert haben. Da kann man alles nochmal nachlesen. Wir werden da auch gleich sein. Ihr könnt uns gerne ansprechen, jetzt nach dem Gottesdienst oder sonst wie Kontakt mit uns aufnehmen oder auch als Hauskreis uns mal einladen, dass wir da vielleicht mit euch nochmal drüber sprechen. Und es gibt ja morgen diesen Zoom-Meeting, wo wir uns einfach darüber austauschen wollen, was läuft in den einzelnen Hauskreisen, wo können wir uns vielleicht ein bisschen besser vernetzen. Da ist die E-Mail an die Hauskreisleiter und an Interessierte schon rausgegangen. Da könnt ihr eure Hauskreisleiter ansprechen, dann gebt mir mal den Link weiter oder ihr sprecht uns an, könnt ihr gerne den Link von uns kriegen und morgen Abend 19.30 Uhr mit dabei sein. Also wir wissen auch nicht mehr, wie es geht, als viele andere von euch. Wir möchten einfach mit euch zusammen uns da auf den Weg machen und sagen, wir möchten gerne hier ein Licht für Dortmund sein und das ist eine praktische Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Dankeschön.
Also wer nach dem vielen Präsenz jetzt mal wieder Lust auf Videokonferenz hat, morgen Abend, ne? Ja. Noch zwei weitere Ansagen. Die Mittwochsnachrichten gerade schon zweimal angesprochen. Lest die bitte, da stehen immer wirklich aktuelle Informationen rum, die gehen per Mail. Wer diese Mittwochsnachrichten jetzt vielleicht nicht bekommt, aber gerne bekommen möchte, kann sich gerne bei uns melden, dann nehmen wir euch einen Verteiler mit auf. Eine wichtige Ansage noch, wurde auch in den Mittwochsnachrichten angekündigt, das Bürgerforum, eigentlich für Anfang Oktober geplant, findet Anfang Oktober nicht statt, ist verschoben auf Frühjahr 2022. Den genauen Termin geben wir euch dann bekannt, sobald wir ihn wissen. Und das Zweite, es steht wieder eine Gemeindeversammlung an, die wird stattfinden am 16.11. Auch hier merkt euch den Termin schon mal vor, damit ihr daran teilnehmen könnt. Genau, am Ausgang findet ihr nachher die Kollekte dort und auch dort vorne. Können wir leider noch nicht durch die Reihen gehen. Bitte, wenn ihr etwas geben wollt, könnt ihr das da reintun. So, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen und ich bitte den Arne, dass er uns zum Abschluss noch den Segen spricht. Und euch wünsche ich von dieser Stelle schon mal einen gesegneten Sonntag und ihr dürft zum Segen gerne aufstehen.
Auch von meiner Seite schon mal einen guten Sonntag. Also ich freue mich auf die Zeit, wo das durch ist. So, muss jetzt gehen. Wir hören auf den Segen Gottes aus dem ersten Korintherbrief, auf dem zweiten Korintherbrief. Und da ist als erstes etwas gesagt, was wir nicht tun dürfen, aber was die Verbindung unter uns ausdrückt, nämlich grüßt einander mit dem Friedenskuss. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.